Willkommen zurück zu Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um den langen Weg zur Monarchie. Die Situation der Israeliten in der ersten Zeit nach dem Einzug in Kanaan scheint sich nicht allzu sehr von der Lage davor zu unterscheiden. Die Bücher Josua und Richter beschreiben ein Volk, das sich mit der Notwendigkeit des Kampfes gegen die einheimischen Bewohner auseinandersetzen muss, die Israeliten daran hindern wollen, sich niederzulassen. Das soziale Gefüge der Neuankömmlinge befand sich mit ihrem Glauben an den Pilgergott noch weitgehend im Einklang. Denn zu dieser Zeit war Israel kein zentralistisches Königreich mit bäuerlicher Religion wie die kanaanäischen Stadtstaaten, die sich über die Ebenen ausbreiteten, sondern eine Ansammlung grundverschiedener Sippen und Volksgruppen. Man nannte sie auch die 12 Stämme. Diese Gruppen wurden durch ein Verwandtschaftsgefühl, das Andenken gemeinsamer Vorfahren und besonders durch ihren Glauben an den Pilgergott vereint. Die Familien oder Familiengruppen lebten im Grunde nebeneinander, trafen sich mit den anderen aber regelmäßig auf Wallfahrten zu zentralen Heiligtümern, um ihre Bindung an den Herrn und auch untereinander zu erneuern. Vielleicht erinnern wir uns an eine Zusammenkunft bei der Versammlung des Volkes in Sichem, so überliefert in Josua 24, als die Glaubensgemeinschaft um neue Gruppen erweitert wurde, die am Sinai nicht selbst dabei gewesen waren. Der Bericht betont den ausschließlichen Herrschaftsanspruch des eifersüchtigen Gottes, so in Josua 24, 19 und wörtlich weiter, der uns und unsere Väter aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt hat. Er hat uns beschützt auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind. So in Josua 17. Dieser Abschnitt betont, die Identität des Volkes beruht weder auf Blutsbanden noch auf dem Wohnort, sondern auf Gottes großzügiger Erwählung und der freien Erwiderung derer, die er ruft. Das, was wir den wüsten Glauben genannt haben, ist hier in seiner ganzen Reinheit vorhanden. Trotzdem, als Folge der Kontakte mit den Ortsansässigen und der Ausweitung des Bundes weit über die ursprüngliche Exodus-Gruppe hinaus, muss wohl sehr früh ein gewisser Austausch zwischen dem jüdischen Glauben und den in Kanaan ausgeübten Religionen stattgefunden haben. Dieser Prozess war insgesamt nicht nur nachteilig, zweifellos konnten viele Elemente in den Exodus-Glauben integriert werden, ohne ihn zu verfälschen. Vielleicht wurden auf diese Weise Teile der Väterüberlieferung mit der Exodus-Tradition verbunden. Das würde erklären, warum Heiligtümer wie Bethel und Sichem für die Neulinge sehr schnell an Bedeutung gewannen. Auf der anderen Seite gab es auch Praktiken, die einen verderblichen Einfluss auf den neuen Glauben ausübten. Praktiken, die der Religion der kanaanäischen Stadtstaaten entsprangen, mit Fruchtbarkeitsgöttern, kultischer Prostitution und magischen Handlungen. Der Sichem-Bericht in Josua 24 äußert diese Sorge und im Buch der Richter kommt sie noch deutlicher zum Ausdruck, wo sie auch die Mentalität des späteren Redaktors der deuteronomistischen Schule widerspiegelt. Solange jedoch die Identität des Volkes deutlich in seiner einzigartigen Bindung an den Pilgergott bestand, war die Gefahr des Auseinanderdriftens gering. Vom Gesichtspunkt der sozialpolitischen Struktur aus gesehen, war der starke Zusammenhalt zwischen den Familien und Stämmen begrenzt auf die Verehrung desselben Gottes um zentrale Heiligtümer herum und auf das Bedürfnis, sich gegen gemeinsame Feinde zu vereinigen. Dieser letztere Gesichtspunkt kam in der Tradition der Kriege des Herrn, wie sie in 1. Samuel 18, 17 genannt werden, zum Ausdruck. Man glaubte, dass Gott selbst für sein Volk kämpfte, um es durch die Vermittlung eines charismatischen Führers zu befreien, wie er es in Ägypten getan hatte. Diese zeitweiligen Führer, die in Kriegszeiten aufstanden, waren als Shofetim bekannt, was etwas irreführend mit Richter übersetzt wird. Sie waren wahrscheinlich begabte lokale Führer, die in der Lage waren, mehrere Sippen zu mobilisieren und sie dann zu vereinigen, wenn ihre Existenz bedroht war. Sobald die Gefahr vorüber war, pflegte der Schofet zu einer gewöhnlichen Tätigkeit zurückzukehren. Das Fehlen einer zentralen Autorität und ständiger Einrichtungen zur Vereinigung und Leitung der Stämme begünstigte in gewissem Sinne die Reinheit des Glaubens, weil die Alternative in diesen Krisensituationen mit radikaler Klarheit zum Vorschein kam. Entweder auf den Ruf des Herrn hören und das ganze Vertrauen auf Gott setzen oder aufhören, als Volk zu existieren. Dieser Tatbestand sollte sich als äußerst gefährlich erweisen. In relativ kurzer Zeit entwickelte sich Israel von einem mehr losen Zusammenschluss verschiedener Stämme zu einer Monarchie weiter, die erfolgreich mit denen der Nachbarstaaten konkurrieren konnte. Ein vollständiges Königtum mit Hauptstadt, Hof, Beamten, Armee, Frondienst und Steuersystem. Und was noch überraschender ist, die königliche Dynastie nahm die Unterstützung desselben Gottes in Anspruch, der nicht lange zuvor noch persönlich sein Gott geführt und in souveräner Freiheit seine Diener ausgewählt hatte. Dieser Übergang zur Monarchie sollte sogar noch weitreichendere Konsequenzen für den Glauben haben als die ursprüngliche Besiedelung des verheißenen Landes. Wie konnte ein Königtum mit all seinen Begleiterscheinungen und seinen ideologischen Rechtfertigungen neben einem Glauben bestehen, der in der Wildnis geboren und im Sinai-Bund formuliert worden war, ohne als Fremdkörper zu wirken und ohne die Glaubensgemeinschaft in zwei sich gegenseitig ausschließende Richtungen zu spalten, die beide die Unterstützung desselben Gottes beanspruchen? Wenn die Idee einer Monarchie allmählich von allen Stämmen angenommen wurde, dann muss es offensichtlich ernsthafte Gründe gegeben haben, die sie wünschenswert machten. Dennoch, jeder, der über diese schnelle und überraschende Entwicklung nachdenkt, wird unweigerlich feststellen, dass der Übergang zu einer dynastischen Monarchie eine soziopolitische und religiöse Krise ersten Ranges dargestellt haben muss. Es ist nicht die Frage persönlicher Vorurteile für oder gegen eine bestimmte Regierungsform. Gott kann schließlich fast alles dazu benutzen, um sein Wesen zu vermitteln. Das Erstaunliche ist, dass ein System, das in so vielfacher Hinsicht dem Wüstenglauben zuwiderläuft, sehr schnell zu einem bevorzugten Ausdruck dieses Glaubens wird. Denn der König ist nicht nur der politische Herrscher der Nation, er ist der Erwählte Gottes, der Gesalbte des Herrn. Um den Hintergrund dieser Krise und dieser Entwicklung voll und ganz zu erkennen, reichen die biblischen Quellen nicht aus. Denn größtenteils wurden sie zu einer Zeit niedergeschrieben, als die Monarchie bereits ein Teil der gewohnten sozialen Struktur war. Dazu entstammen sie oft Kreisen, die dem Hof sehr nahe standen. Manchmal ist es sogar die ausdrückliche Absicht der Erzählung, die Autorität des Königs und seinen Machtanspruch zu rechtfertigen. Aus der gleichen Zeit sind andere Schriften mit einer der Monarchie feindlich gesinnten Theologie erhalten. Solche Schriften fielen in späteren Zeiten auf fruchtbaren Boden, als die Könige die Erwartungen des Volkes enttäuscht hatten. Besonders im Norden, der davidischen Dynastie nicht mehr untertan war, oder auch während des babylonischen Exils, nachdem die Monarchie verschwunden war. In der Endfassung der biblischen Bücher steht die antimonarchistische Tendenz oft weniger im Mittelpunkt und wird häufig von der monarchistischen verdrängt. Und doch ist ihr Fortbestand bei näherer Betrachtung erstaunlich. Im Buch der Richter sehen wir bereits einige Zeichen der kommenden Krise. Nach Gideons siegreichem Feldzug gegen Midian soll er auf Drängen des Volkes König werden. Auch wenn er am Ende zu einem gewissen Ausmaß königliche Macht innehat, ist Gideons Auffassung charakteristisch. So in Richter 8,23: Ich will nicht über euch herrschen, und auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen. Gott soll über euch herrschen. Sein Sohn Abimelech geht weiter, indem er sich selbst zum König über die Stämme der Region um Sichem herum ausruft, so in Richter 9. Seine Herrschaft nimmt ein unglückliches Ende und hat ein antimonarchistisches Gedicht zur Folge, das sicherlich sehr alt ist. Eine kleine sarkastische Parabel, die die Abneigung gegen das Königtum weniger aus streng religiösen Gründen zum Ausdruck bringt, als vielmehr deshalb, weil es der natürlichen Ordnung zu widersprechen scheint. Diese Parabel geht so: Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben, und sprachen zum Ölbaum: Sei unser König. Aber der Ölbaum antwortete ihnen: Soll ich meine Fettigkeit lassen, die Götter und Menschen an mir preisen und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum: Komm du und sei unser König. Aber der Feigenbaum sprach zu ihnen: Soll ich meine Süßigkeit und meine gute Frucht lassen und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Da sprachen die Bäume zum Weinstock: Komm du und sei unser König. Aber der Weinstock sprach zu ihnen: Soll ich meinen Wein lassen, der Götter und Menschen fröhlich macht, und hingehen, über den Bäumen zu schweben? Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch: Komm du und sei unser König. Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen: Ist's wahr, dass ihr mich zum König über euch salben wollt? So kommt und bergt euch in meinem Schatten. Wenn nicht, so gehe Feuer vom Dornbusch aus und verzehre die Zedern Libanons. Soweit die Ausführungen von Frère John zum Thema Der lange Weg zur Monarchie. Jetzt geht es in der nächsten Episode weiter mit Gib uns einen König, wie ihn die anderen Völker haben. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.